Carolina in the goose and took off Martinelli's.
Yeah, gotta see the gunners when you really.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Bobby Benz. Wir melden uns direkt, naja, überhaupt nicht direkt, aber wir melden uns vom Spiel gegen Burnley und vom Spiel gegen Sevilla, quatschen darüber ein bisschen und auch, was bei uns demnächst anstehen wird, inklusive Verstärkungen im Januar, was man wo sich am besten holen sollte, wo Wehwehchen sind, wo Probleme sind. Wir quatschen nochmal genauer auch speziell über Partey und seine Verletzungen und was es dann für den Verein auch heißt. Aber zunächst, ich habe an meiner Seite
den Big B.
Ihr wisst Bescheid. Mein Freund, wie haben dir die letzten zwei Spiele gefallen?
Ich muss sagen, nach dieser Niederlage gegen Newcastle, dieser unnötigen Niederlage, sagen wir mal so, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit den letzten beiden Spielen. Vor allem Sevilla war echt gut. Also, da haben wir richtig gut gespielt. Das war wieder, hat mich wieder an letztes Jahr erinnert. So, das Spiel. Ja, und dann gestern das Spiel, das war auch top. Burnley hat es uns schwer gemacht, aber ja, letztendlich war die Qualität einfach besser und ja, haben dann unsere verdienten Tore gemacht und eine gute Leistung gezeigt. Also ich bin auf jeden Fall mit dieser Woche echt zufrieden. Also kann man den Jungs keinen Vorwurf machen, vor allem mit den Verletzungen, die wir alle haben. Auch frische Verletzungen, jetzt auch noch mit Ben White. Mhm. Ja. Bin ich auf jeden Fall echt zufrieden, also man kann eigentlich nicht meckern. Ich glaube, ausnahmsweise kommt die Pause mal zum richtigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Obwohl da jetzt auch wieder was mit Jesus war, der dann irgendwie doch nach Brasilien fliegen soll, keine Ahnung. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Woche und kann mich nicht beklagen.
Ja, diese Brasilien-Geschichte finde ich auch wirklich sehr mittelmäßig. Also man vertraut quasi dem Verein nicht und möchte dann selber sich so ein, ja, ein Bild machen. Vielleicht lag das an dem Martinelli letztes Mal, als er verletzt war und man ihn zu Hause gelassen hat und er dann doch gespielt oder direkt danach doch gespielt hat. Ja, Freunde, der braucht halt Pause. Ich weiß gar nicht, was da zu diskutieren gibt irgendwo, weil so funktionieren Verletzungen. Man lässt die heilen, man macht dann, je nachdem, was man braucht, und dann kann man wieder spielen. Und wenn das gerade dann der Heilungsprozess stattfindet, während der Länderspielpause ist, Gott sei Dank da, dann sollte man sich ein bisschen beruhigen und ich weiß auch nicht, was da das Problem ist, ehrlich gesagt.
Haben die dann irgendwelche wichtigen Spiele?
Nein. Jetzt,
oder sind das auch nur Freundschaftsspiele? Ja, dann.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, für mich sind die alle nicht wichtig. Ich weiß nicht, ob das Freundschaftsspiele sind oder Dings, das juckt mich wirklich so überhaupt nicht. Das ist für mich, keine Ahnung, da kann jetzt hier ein Staubkorn irgendwo auf meiner Lampe liegen und das interessiert mich wahrscheinlich noch mehr. Aber insgesamt finde ich das wirklich sehr, sehr krass, was wir anfangen mit unserer, ja, in der Zwischenzeit schon, das ist unsere zweite Garde zum Teil, was da auf dem Feld ist. Und die machen das sehr, sehr gut. Wir haben so viele Verletzte, vom Kapitän bis zum Spitzenstürmer, was du möchtest. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Und wir sehen wieder mal, was wir letztes Jahr gesagt haben, worauf wir uns dieses Jahr konzentrieren sollten im Transfermarkt, Kadertiefe. Spurs strugglen damit jetzt zum Beispiel, aber auch, weil die ein bisschen exposed werden. Und sobald dann ein paar fehlen, zack, sieht es so aus. Gut für uns, weil wir gewachsen sind, weil wir offensiv wieder Bock haben. Also Spiel jetzt gehen wir mal auf das Spiel ein. Wir haben genau da weitergemacht, wo wir gegen Sevilla aufgehört haben. Spiel war super. Wir haben offensiv wieder Bock gehabt. Es möge weiterhin so bleiben. Gegen Sevilla haben unsere beiden Flügel einfach top Leistungen gebracht. Saka mit einem Tor, mit einem Assist. Alle Trossard-Tore diese Saison wurden von Saka vorbereitet. Möge es auch long may it continue. Vorne so flüssig, weil man endlich wieder 1-1 geht. Gerade auf den Flügeln. Gerade die Skills einfach auspackt, weil man kann das. Arteta hat es sehr richtig gesagt, es wird nicht besser mit dem Gefaule. Es wird nicht besser mit den Verletzungen. Man muss sich darauf einstellen. Willst du King sein, dann musst du eben wie ein King dich verhalten. Und auch, glaube ich, gerade Martinelli wieder gesagt, Dicker, mach, geh vor, mach, presch, zeig, dass du Chef bist. Guck mal, wie schnell du bist. Guck mal, wie, was für ein First Touch technisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, er ist noch voll jung und sowas, aber er könnte zu einem der besten Arsenal-geschichtstechnischen Spielern sein, was First Touch angeht. So, das ist wirklich, wirklich auf extrem hohem Level. So, natürlich Bergkamp, dann vielleicht ein Özil und so weiter und so fort. Aber Martinelli beim besten Willen. Also das ist wirklich geistkrank und es ist so hilfreich, wenn man technisch so brillant ist, weil du kannst dann viel besser auch ins 1-gegen-1 gehen, weil du dich nicht mehr auf die Kontrolle über den Ball bei der Annahme so viel Zeit investieren musst. Und dann hast du eben diese Millisekunden, die extrem wichtig sind. Wir haben Sevilla in die Einzelteile zerlegt, auch wenn das Ergebnis das nicht widerspiegelt. Die haben gar nichts gegen uns machen können. Erst am Ende so ein kleines Schüsschen aufs Tor kommen lassen, sonst wären das null Torschüsse, null Expected Goals, so war es halt 0,02 vielleicht. Apropos Martinelli, niemand ist in 8 Jahren so häufig an seinem Gegner vorbeigedüst wie Martinelli in 8 Jahren Champions League. Dominanz durch und durch, ein Torschuss in der 90. wie gesagt, viel mehr Ballbesitz, fast nur in deren letzten Drittel aufgehalten, sehr, sehr gut verteidigt. Ich glaube kaum, dass in den nächsten Jahren, wenn man einen Angreifer fragt, gegen wen sie die schwierigste Zeit hatten, so offensiv zu agieren, der Name Saliba nicht fallen wird. Waren sehr passsicher, was extrem wichtig ist für so ein Spiel. Man kann sich beschweren, so auf hohem Niveau rumheulen, wenn man sagen will, okay, mehr Tore wären top gewesen. Ja, wären sie, aber es war ein Top-Spiel. Wir haben gezeigt, was wir können. Und wenn wir Bock haben und uns auch mit Selbstbewusstsein, wenn man darin badet, dann weiß, was man kann und es auch auf den Platz bringt. Trossard hat sich wieder gefangen. Bisheriger Verlauf der Saison war eher so, dass wir ihn nach dem sehr, sehr starken Auftritt in der Vorbereitung in der Saison, gerade als Starter, nicht die gleiche Leistung von ihm sehen konnten wie von der Bank. Er war mehr so als Energizer, hatte die besseren Sachen gebracht. Jetzt mit den Ausfällen von Jesus und dem guten Eddie hat er auf jeden Fall gezeigt, was geht, wenn der Kopfbefreiter aufspielen kann. Eddie ist jetzt wieder fit, er hat jetzt auch wieder ein paar Minuten gesehen. Aber muss ehrlich sagen, Trossard bietet so mehr als Eddie für unsere Spielweise, wenn wir das fließender und schneller gestalten wollen. Der hat ein besseres Profil dafür. Vielleicht gerade dieser Chaos-Faktor mit ihm, ähnlich wie bei Jesus, ist dann höher, was wir vielleicht gerade vorne brauchen. Technisch ist er natürlich
ähnlich wie Jesus halt. Ne? Also Eddie ist halt wirklich ein Strafraumstürmer und Trossard ist halt wirklich so auch wie eine falsche Neun halt. Also passt halt eigentlich perfekt ins Profil.
Genau, also er ist technisch natürlich viel, viel stärker. Sein Abschluss ist hervorragend und zwar von überall. Haben ja oft dann genug darüber geredet, dass wir ihn ähnlich wie bei Smith Rowe gerne auch mal mittiger kommen sehen wollen würden. Und zack, da klappt's schon. Nelly hat mehr Freiheiten dadurch. Ähnlich wie mit dem Spiel mit Jesus. Mit Eddie wird er ein bisschen limitierter. Verteidiger haben gegen seinen Antritt und gegen seinen Dribblings, auch seine Intelligenz, mit dem Ball am Fuß, ganz schlechte Aussichten auf Erfolg. Und ja, jetzt macht sich's halt bewährt. Eddie muss sich jetzt meiner Meinung nach auch wieder reinspielen erstmal, weil Trossard hat sich jetzt erstmal fett gesetzt und ja, damit auch zurück zu Burnley. Für mich war der Man of the Match Zinchenko. Unsere Followerschaft hat sich für Trossard entschieden. Ja, für Trossard entschieden. Sini hat in der Luft und am Boden fast alle, ich glaube jeweils nur eins, nicht gewonnen, er hat sonst alles gewonnen, vorne top verteilt, super Auge. Tor war natürlich für diese Leistung das Sahnehäubchen auf der Torte plus Kirsche mit Schokoraspeln, in alter Lothar Matthäus-Manier. So Scissoring hat man das letzte Mal gesehen bei anderen Sachen. Trossard hat sich mit Nelly und Saka bewährt. Ich glaube, Mikel hat da allen wirklich gut Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, er hat sich wirklich die drei genommen und man sieht auch anhand der Jubel, dass die sich sehr gut verstehen, gerade Saka und Trossard. Das ist sehr, sehr sympathisch, dieser Jubel. Ich muss da immer lachen, keine Ahnung, der ist so random, aber voll geil. Ich würde gerne die Story dahinter wissen. Und ja, man, es hieß schon von Martinelli beim Interview nach dem Sevilla-Spiel, hey, Mikel ist zu mir hergekommen und gesagt, traut euch. Es wird nicht besser mit den Fouls, geht reins. Wenn es Schande bei den technisch brillanten Spielern, die wir haben, wenn wir das nicht machen. Abwehr muss man auch darüber reden, wie eine Mauer. Wir hatten natürlich jetzt Pech, dass Ben White wohl länger schon eine Verletzung mit sich trägt. Er ist wohl eher der Silent-Type, was das angeht, hat Mikel behauptet, dass es schon länger danach aussieht, als ob er eine Verletzung mit sich trägt. Und jetzt haben das auch die Physios gesehen und gesagt, hey, beruhig dich, bleib mal jetzt auf der Bank. Aber also ich finde es großartig von Ben White, wie er sich da durchbeißt und dass er da nichts sagt. Silent-Type-mäßig muss man ihm zugute heißen. Aber natürlich auch sehr fahrlässig für seine Fitness und seine Gesundheit. Ich finde, das ist immer noch das Wichtigste an der ganzen Sache, weil, mein Gott, wenn du 1-2 Spiele verpasst, ey, besser als dass du hinterher die ganze Saison verpasst. Und wir haben
das hat er letztes Jahr auch schon gemacht, ne?
Und wir haben jetzt Tommy auf rechts gesehen statt auf links, Zinchenko auf links. Und ich finde, wenn wir Tommy mit von der Partie haben, dann funktioniert, wenn wir die Schiebung quasi Sinchenko ins Mittelfeld, dann stehen wir wirklich so, so stabil hinten. Tommy hat ein Selbstbewusstsein getankt. Er spielt so gut zurzeit. Das macht richtig Bock. Er weiß auf jeden Fall, was er machen soll, wie er mit seinen Mitspielern kombinieren kann. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, was man da sieht. Beim Tor sah ein bisschen unglücklich aus, aber ich fand es auch ein bisschen fragwürdig, weil schon gut geschoben wurde. Aber sei es drum, abgefälscht nervt halt noch mehr. Saliba, wow. Einfach wow. Die ganze Saison nur wow. So, ich weiß gar nicht mehr, wie man ihn noch mehr mit Superlativen überhäufen soll. Das ist das, was man wirklich bei jedem zweiten Trottel, der zweimal den Ball dribbeln kann, und dann sagt Aura. Die Aura hat er wirklich. Allein der jubelt mit einem dezent, suffisanten, zufriedenen Blick jubelt und fantastisch. Was der schon wieder für eine Leistung abreißt, ich kann es nicht oft genug sagen. Danke, nicht Emery, der wollte Maguire damals, sondern Kajagao. Der war auf jeden Fall derjenige, der ihn signen wollte. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich noch, Top-Top-Scout. Hat 21 Jahre unter anderem unter Wenger gedient. Vor 3 Jahren ging er nach Chile. Aktuell ist er auch bei Galo und da läuft es ja auch ganz gut. Er hat so Sachen gesigned wie Reyes, Fabregas, Santi, Nacho Monreal, Xhaka auch, Alexis Sanchez, Bellerin, Van Persie, ja, Martinelli und Saliba und auch Kieran Tierney unter anderem. Über Rice brauchen wir,
ja.
Müssen wir da noch reden?
Nee, brauchen wir nicht. Das ist ein Selbstläufer mittlerweile, der Typ. Jedes Mal, also schlechter als eine 8 von 10 gibt es bei dem nicht. Der macht alles im Mittelfeld, alles. Ist vorne auch, hinten. Also ich weiß gar nicht mehr, was man zu dem sagen soll. 100 Millionen oder 105 Millionen, auf jeden Fall bestens angelegt. Naja.
Völlig egal, auch wer vor ihm ist. Ob es jetzt ein Havertz ist, ein Odegaard oder sonst was. Er bringt die Sicherheit mit rein. Es ist geisteskrank. Es ist wirklich, wirklich geisteskrank. Ich kann es nicht fassen, wie viel Glück man denn haben kann. Er funktioniert auch ganz gut jetzt mit Jorginho. Ich glaube, die haben sich jetzt auch gut verstanden. Das sieht ganz gut, ordentlich aus alles.
Ja.
Man kann nichts sagen. Wir sind jetzt auf Platz 2, kann man nichts sagen. Über den Schiri würde ich gerne eine Sache sagen. Ich glaube, das Schlimmste an den Schiris ist einfach diese Antikonstanz. Ich will nicht mal mehr, dass es nur so, die sind nicht konstant, sondern das ist wirklich eine Antikonstanz. Ja, es war auf jeden Fall sehr geil von Arteta, wie er nach dem Spiel, also das Interview, er hat so ein bisschen das Ganze auf den Arm genommen, die Situation auch von letzter Woche. Er hat dann gesagt, hey, ihr müsst mich jetzt auch nach Warn und den Schiris fragen. War alles top, alles top. Und bitte auch nonstop überall zeigen, so wie letzte Woche. Mikkel sagt, alles überragend. War eine rote Karte für Fabio. Ich finde, es war eine rote Karte. Was sagst du?
Ja, also ich meine, wenn du so da reingehst, gibst du dem Schiri auf jeden Fall die Entscheidung, ne?
Mhm.
So, dass es eine rote Karte sein könnte. Klar gab es auch schon Situationen, wo man eine gelbe Karte gegeben hat, aber ja, ist jetzt rot. Das Doofe halt ist, sind jetzt 3 Spiele Sperre. Und mit den ganzen Verletzungen, die wir haben, ich weiß ja nicht, wann Ødegaard jetzt wiederkommt, ist das halt schon ein bisschen semi, aber ja, kann man geben.
Deswegen absolut, absolut.
Ich kann mich nicht beschweren.
Müssen wir jetzt auf jeden Fall mal schauen, was es mit den Verletzungen auch von Smith Rowe ist. Hieß ein Monat. Vielleicht könnten wir ihn schon wieder nach der Länderspielpause sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Knie ist auch immer so eine unangenehme Sache. Müssen wir einfach schauen. Aber ich glaube, nach der Länderspielpause werden wir bestimmt einige von diesen ganzen vielen Verletzten wieder sehen. Gott sei Dank, weil langsam wird es schon auch dünn. Wir hatten so viele Jugendspieler jetzt auf der Bank. Irgendwo finde ich es auch geil, weil die Jugend dann ein bisschen mehr an die erste Mannschaft rangetastet wird und sowas, wie im Training ja auch. Aber fürs gesamte Ding, gerade wenn es gegen schwere Gegner geht oder auswärts, wo man wirklich seine Top-Mentalitätsmonster braucht und Leute, die Erfahrung haben, dann wird es schon happig. Was ich halt sagen würde, mein Problem an der Fabio Roten ist, ich finde es perfekt, wie du es gesagt hast, dass der Schiri sich entscheidet. Und er hat keine Sekunde gezögert und sofort die Rote gegeben. Es war nicht
nur der Kommentar. Das stimmt auch wieder, ja.
Und das Ding ist halt, das war wieder Oliver und wir erinnern uns noch, bei Kovacic, nada. Nur das. War hundertprozentig bei ihm nicht so beabsichtigt und offensichtlich auch gefrustete Arme. Es war so ein bisschen auch nicht die komplett volle Sohle, sondern so ein bisschen die Seite. Also ich meine, ich verstehe schon, warum. Man kann es geben, ist in Ordnung. Aber warum kriegen wir da nicht solche Sachen auch? Also warum werden, wenn gegen uns, gegen Saka, ich kann dir, glaube ich, gefühlte Terabytes zeigen, wo sowas gegen Saka passiert und da ist halt nichts. Das ist das, was mich stresst. Ey, fair fuck so. Alles klar. Aber warum denn dann für uns auch nicht? Allein, weil es wieder der gleiche Schiri ist wie im City-Game und ich erinnere einfach an Kovacic. Warum wird dann rumdiskutiert? Weil das fand ich zum Beispiel auch unfassbar frech, dass dieses Panel von den Schiris sich nochmal die strittigen Szenen im Newcastle-Spiel angeschaut hat und haben dann 5-0 dafür entschieden, dass Havertz eine rote hätte bekommen sollen, aber Bruno ein 3-2 und hätte auch eine rote Karte sehen sollen. Beim besten Willen, er ist nicht mit, also Havertz ist nicht mit dem gestreckten, hat den nicht mit dem gestreckten Fuß berührt, sondern mit seinem Nachläuferfuß. Also wo rot da? Beim besten Willen. Beim besten Willen. Und Bruno dann nur 3-2 Entscheidung. Also come on. Come on, du ja, gehst, Ball ist weg, Ellenbogen verstehen. In den Hinterkopf. UFC, darfst du sowas nicht. In der UFC, beim Boxen, darfst du es nicht. Bei Kampfsportarten, du darfst es nicht. Beim Fußball, ja, Jesus Christ. Natürlich. Härteste Sportart aller Zeit. Da kann man das natürlich.
Das werde ich immer noch nicht verstehen. Wie der da ungestraft, also wie der das Spiel überhaupt 90 Minuten bestreiten konnte, bleibt immer noch ein Rätsel. Vor allem danach hat er ja noch so eine Aktion gehabt, wo der Jorginho auch einfach so geschubst hat.
Geschubst hat und dann ihm auch nur sagt, komm, steh auf. Ball war weg. Er rennt in seinen Rücken rein. Willst du mich verarschen?
Ganz, ganz komisch. Aber gut. Haben sie halt 2-0 verloren.
Ja, absolut. So, ich habe mich sehr gefreut. Sehr, sehr gefreut. Geschieht denen recht. Sollen sie weiter alles verlieren und absteigen? Wäre überragend, würde ich mich auch freuen. Aber noch dazu, in solchen Situationen wäre halt ein Xhaka überragend. Weil der hätte Bruno sich gepackt und hätte gesagt, mach das nochmal und dann schauen wir weiter. Der hätte sich dann auch eine gelbe geholt, aber das muss auch mal sein.
Was sagst du denn zu Raya und Havertz zu dem Spiel jetzt, also zum letzten
Raya
also
war gut,
zu den beiden top. Letzten Spielen, sagen wir so.
Raya hat im letzten Spiel im Prinzip nichts zu tun gehabt. Hm. Deswegen, da hätte ich, glaube ich, auch im Tor stehen können. Den letzten Torschuss hat sich, glaube ich, auch gehalten. Der hat wirklich gar nichts zu tun gehabt. Also wirklich, wirklich gar nichts. Aber jetzt mal Burnley war gut, hat das gemacht, was er machen konnte, hat super den Ball verteilt. Gerade diesen, wenn es schnell geht und direkt, dann ist er wirklich, wirklich krass. Und ich wünschte, wir würden das noch häufiger machen, weil das sind seine Stärken. Und da kann man dann auch sehen, was Mikel in ihm sieht. Ich habe erst neulich was gelesen gehabt. Natürlich ist die Quellenkritik schwierig, aber es hieß von einem Agenten, dass man damals Raya schon, also dass man damals schon Raya wollte, nur es am Financial Fairplay oder beziehungsweise an dem übertriebenen Preis, den damals Brentford wollte, gehapert hat.
Okay.
Ich verstehe es, wenn man direkt und schnell spielen will, ist er wirklich Next Level. Mhm. Also gerade dieser eine auf Martinelli, das zeigt schon, wohin es gehen soll. Havertz war okay. Gegen Ende seiner Spielzeit wurde dann ein bisschen sloppy. Ich hasse das einfach, wenn man sloppy wird. Dann spiel sicher. Wenn du den Ball nicht halten kannst, lass ihn gleich weiter droppen, kein Problem. Am Anfang, er hat sehr gut angefangen, hat die Bälle auch gut gehalten, gut verteilt, hat was probiert. Gegen Sevilla war er auch top, hatte mir auch gut gefallen. Konzentration muss high bei dem sein und Fokus. Ich merke schon, dass er es unbedingt will. Er will dieses Tor aus dem Spiel heraus unbedingt. Das merkst du ihm an. Und ich glaube, mit der Zeit und wenn er weiterhin an sich glaubt, und ich weiß nicht, was Mikel zu ihm gesagt hat, weil die letzten 3-4 Spiele war echt sehr gut. Oder gut auf jeden Fall, ordentlich. Da geht was nach vorne. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, dass er sich, man braucht nicht über dieses, also auch wenn man Spieler analysiert, was wir später ja auch noch machen können, wenn wir uns nach Ersatz bzw. Verstärkung Spieler anschauen, man braucht nicht einen Havertz von Leverkusen mit jetzt vergleichen. Das ist 300 Jahre her.
Ja,
Du hast den von damals nicht. Der hat in der Bundesliga gespielt, nicht bei Arsenal, nicht in der Premier League. Du hast auch nicht mehr den von Chelsea. Du hast jetzt einen anderen. Du hast einen, der sich jetzt gerade finden muss. Und das dauert halt. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer. Was willst du machen? So blöd sich's anhört, aber solange wir gewinnen, ist das alles machbar, weil das hilft ihm zu leveln. Weißt du, ich meine, das hilft ihm dann auf Dauer, ein Level zu finden, sich selber zu finden, den Spielfluss besser zu gestalten und es wird auch. Alles mit der Zeit. Mir tut es leid für Fabio jetzt ehrlich gesagt. Ich finde, er hat eine ordentliche Saison. Er spielt die Hälfte von dem, was Havertz spielt, eine Vorlage mehr als er. Ich finde, natürlich, der wird auch ein bisschen gut rumgeschubst, aber er weiß, wie er damit jetzt viel besser umgehen soll. Er lässt den Ball viel schneller laufen, er macht bessere Entscheidungen. Gerade wenn das Spiel offen ist, dann ist er der Mann, den du haben willst. Ein offenes Spiel, wenn der Gegner gegen dich läuft und mitspielen muss, weil es 1-0 hinten ist oder sowas und ein Tor braucht und offensiver und offen sein muss, dann ist Fabio überragend. Gegen Low Blocks, ja. Low Blocks würde ich ihn auch nicht aufstellen. Aber sobald das Spiel gegen Ende geht, dafür finde ich ihn überragend. Da macht er seine Arbeit überragend.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Eine Szene noch, bevor wir zum nächsten kommen. Eine Szene, die mich sehr genervt hat, war, als Saka einen Hauch von Schubs im 16er an den Verteidiger gegeben hat und wurde sofort gepfiffen. Natürlich gingen direkt Vietnam-Flashbacks bei mir los. Der gegen Gabriel war bei weitem schlimmer. Bei weitem. Und da hat man gar nichts gemacht. Mit VAR. Man hat gar nichts gemacht. Hier sofort. Weil sonst wäre das wahrscheinlich ein Eigentor noch geworden. Oder auf jeden Fall eine gute Chance. Saka hat wirklich den ganz leicht geschubst. Ganz, ganz leicht. Und der Kopfball wäre wahrscheinlich genauso geworden. Eine Woche zuvor wie und nichts bei Newcastle. Das ist das, was mich nervt. Bisschen mehr Konstanz. Seinen Job ernst nehmen. Und vielleicht echt Schiris sich holen, die keine Sympathien haben. Ich meine, in England, das ist einfach so. Das ist, sorry, aber das ist genauso in jedem fußballverrückten Land. In Rumänien zum Beispiel ist es genauso. In Rumänien kannst du es vergessen zum Teil, weil du siehst ganz genau, wer Steaua-Fan ist, wer Dynamo-Fan ist, wer Craiova-Fan ist und so weiter. Du siehst es wirklich anhand, wie die pfeifen. Das, es ist halt so. Und ich finde, da muss man schauen, wie kann man das regeln. Vielleicht nicht alle möglichen Schiris aus der Manchester- und Liverpool-Gegend holen. Vielleicht schottische, vielleicht irische, vielleicht Leute aus dem Ausland. Das wäre meine Traumlösung. Ich will nicht sagen, dieses, oh, man hat zu wenig, dass man sagen kann, ja, Spiele werden verkauft. Spiele werden 100% verkauft. Wir kriegen das nur nicht mit oder es wird so und so gemacht. Wir sehen es auch, jedes Jahr ist irgendein fucking Skandal mit irgendwelchen Wetten. Als ob Schiris, für die es so leicht ist zu manipulieren, nicht auch mal denken, boah, gerade eben Miete ist wieder hochgegangen, mein Gehalt bleibt gleich. Ja, ein bisschen Tipico wäre jetzt schon nicht schlecht. Wie viele gelbe Karten? Ja, die sind eh schon aggressiv. Komm, ich mach mal, sag meine Frau oder irgendjemand soll mal das und das draufsetzen und dann machen wir 80-20 und Gutes. Als ob das nicht gemacht wird. Beim besten Willen. Nur wenn man die erwischt, wäre es halt auch mal wieder gut. Das gab es ja in den 90ern, gab es das öfters, dass die erwischt wurden.
Ja,
in den
80ern
auch. Deswegen sind sie halt jetzt ein bisschen schlauer. So.
Ja.
Wir müssen über Thomas Partey reden.
Oh Gott.
Ja, also er wird wohl bis Januar raus sein. Also dieses Jahr werden wir ihn wohl nicht mehr auf dem Feld sehen. Und dann geht es normalerweise auch schon in den Afrika Cup. Ich weiß nicht, ob er dann auch dabei, er wird wahrscheinlich, ja, er wird natürlich direkt spielen. Das ist dann wieder ein Ausfall. Tommy wird dann auch fehlen. Das finde ich fast noch schlimmer, weil ich finde, den Party-Ausfall, den kriegen wir. Wir kriegen gerade alles hin. Odegaard fehlt, kriegen wir hin. Party fehlt, kriegen wir hin. Timber fehlt, kriegen wir hin. Mal fehlt ein Zinchenko, kriegen wir hin. Ben White fehlt, kriegen wir hin. Ich glaube wirklich, wenn wir unseren Chor, unseren wirklich, also den atomaren Chor, der wirklich da sein muss, mit Saka, Rice, Saliba, dann kann man arbeiten. Der Rest, finde ich, ich sage nicht, ist austauschbar. Martinelli wäre schon auch gut, aber dann muss man auch schauen, wie man in die Mitte stellt. Aber ich glaube, diese drei Spieler sind exakt das, was man braucht. Das ist unsere Wirbelsäule, das ist unser Halt bei allem. Und wir sehen, der Rest kann man einigermaßen gut verkraften. Jetzt ist es eben so, wir müssen schauen, was machen wir denn mit Partey? Was sagst du?
Also, das Ding ist, der wird jetzt erstmal dieses Jahr nicht mehr spielen. Dann ist Afrika Cup. Wir wissen ja auch noch nicht mal, ob der überhaupt dafür fit wird. Also kann natürlich. Das Ding ist, er kann natürlich auch mitfliegen und dann die ersten, keine Ahnung, die Gruppenphase nicht spielen und dann halt, also falls sie dann weiterkommen sollten, dann in der K.O.-Phase spielen. Wir wissen halt wirklich nicht, wie es jetzt um ihn steht. Ob er jetzt direkt im neuen Jahr fit sein wird, ob es vielleicht noch einen Monat dauert oder sowas. Deswegen ist es irgendwie ganz, ganz schwierig, aber wie es aussieht, müssen wir den verkaufen. Beziehungsweise ich denke mal nicht, dass wir den jetzt auch im Winter verkaufen werden oder können, weil wahrscheinlich keiner für den bieten wird, außer vielleicht Juventus, aber die werden uns dann nur irgendwie so ein, weiß nicht, ein Glas Wasser und einen Keks dafür geben. Deswegen würde ich den wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres behalten. Und wenn er halt irgendwann im Laufe der Saison noch fit wird, dann ist es natürlich perfekt. Dann wird er noch seine Spiele machen und dann im Sommer verkaufen. Aber wir müssen auf jeden Fall im Winter irgendwie zulegen. Also wir müssen da irgendjemanden holen. Ich weiß nicht, also Elneny, klar, Elneny ist da, Jorginho ist auch da, aber...
Ja, lass die mal verletzt sein und sowas, weiß ich mein.
Ja, die zweite Hälfte der Saison wird hart. Vor allem, wenn wir in der Champions League auch noch was machen wollen. Und da kannst du Rice auch nicht. Klar, der ist ein Marathonläufer, der spielt auch, keine Ahnung, innerhalb von 24 Stunden zwei Spiele oder sowas, aber kannst du ja auch nicht machen. Deswegen musst du da jemanden holen. Und ja, wenn nicht, weiß nicht, sieht es auf jeden Fall nicht gut aus. Dann spielen wir wahrscheinlich in einem Wettbewerb nur mit, also um irgendwas, weil da muss auf jeden Fall was passieren. Das mit Party ist auf jeden Fall echt mies. Ich weiß auch nicht mal, ob wir im Sommer viel für den bekommen werden. Weiß nicht, da müssen vielleicht die Saudis kommen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine leidige Geschichte, vor allem wenn man so einen überragenden Spieler hat, wo man auch weiß, der ist eigentlich Weltklasse und kam in einer weißen Weste quasi zu uns und fehlt gefühlt 50% der Spiele, ja, dann bringt die Weltklasse auch nichts. So, deswegen, ja, bin ich mittlerweile dafür, dass wir den schon verkaufen, vielleicht aber dann auch erst dann halt im Sommer.
Das Ding ist, ich glaube wirklich, dass der Junge ein Verletzungsproblem hat, weil der vielleicht ist er ein Schönwetterfußballer. Also vielleicht sind seine Knochen,
kann
also
sein.
Ich meine, weißt du, ich meine, weil es ist immer zu dieser Zeit, wenn es kalt wird oder am Ende der Saison war jetzt auch immer sowas, aber wenn es kalt wird, da kannst du dich nicht auf den verlassen. Das ist geistkrank. Also vielleicht es gibt ja sowas, dass dann die Gelenke, keine Ahnung, wie sind, dass deine Hüfte dann sowas macht und sonst. Ich habe einen Kumpel, dem seine, weil sobald es unter keine Ahnung wie viel Grad wird, dem seine Hände sehen aus wie Hulk. Der hat so eigentlich ganz normale Hände. Auf einmal hat er so richtig massive Pranken und sonst was. Also keine Ahnung, vielleicht ist bei ihm auch irgendwie sowas, weil das ist.
Ja, es gibt nämlich einen Fußballspieler, der hat das mal gesagt, dass im Winter, dass bei dem halt mit den Muskeln komplett anders ist und er deswegen, glaube ich, nicht in die Premier League damals gewechselt ist. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war. Aber das hatte der mal gesagt. Also hatte irgendwann ein Spieler mal gesagt, der kam, glaube ich, auch aus Afrika. Ich weiß aber nicht, wer das nochmal ist. Auf jeden Fall meinte der auch, dass er nicht in die Premier League gewechselt, aus dem Grund. Weil es halt einfach zu kalt ist für den und der dann halt, sobald er auf dem Platz ist, dann quasi verletzt ist.
Ja, die Italiener sind ja auch super ungern dann in England. Die sind auch wirklich mal kurz da und dann wechseln die auch sehr oft, gerade in jüngster Vergangenheit, wieder zurück in die Heimat, weil es denen halt rundherum nicht gefällt. Ich glaube es nicht, dass ihm nicht gefällt, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, dass sein Körper vielleicht echt nicht für England gemacht ist. Kann ja sein. Ich weiß es nicht, weil ich bin da wirklich auch mit meinem Latein am Ende, an was es denn liegt. Das kann ja nicht, das ist nicht normal.
Ja, ich meine, körperlich stark ist er ja, ne?
Überragend, also, wie gesagt,
keiner er, was, aber
wie du es gesagt hast, sobald er auf dem Platz steht und fit ist, abartig, wirklich abartig. Jeder, der ihn spielen sieht, weiß, also es ist überragend, was er da anstellt. Also, und ich glaube auch, wir brauchen Ersatz für Party so oder so. Ich weiß nicht, was im Januar machbar ist. Hast du irgendwas im Auge, was man, oder auf lange Sicht vielleicht auch, muss ja nicht im Winter jetzt sein.
Ja, also, beziehungsweise wir haben ja die Community-Frage gestellt, wen wir da holen könnten, beziehungsweise generell, wen wir im Winter holen könnten. Und da waren zum Beispiel auch Sachen wie von Lars, glaube ich. Er meinte, bei den Physiotherapeuten, damit wir weniger Verletzte haben, also sollten wir uns neue Physiotherapeuten holen. Da wurde gefragt von Manuel, ja, unserem guten Manuel, ob ich im Mittelfeld spielen kann. Könnte ich, aber wahrscheinlich nicht auf dem Niveau.
Ja, Arteta kriegt die schon hin, kein Thema. Okay. Wir schicken einfach mal ein Highlight-Tape.
Ich spiele auch für deutlich weniger, von daher alles gut.
Also.
Dann haben wir auch ganz oft Zubimendi als Vorschlag. Das wäre natürlich auch echt gut. Tony und Osimhen für die Stürmerposition. Watkins, ja, da wurde auch noch gesagt, dass vielleicht ein Rechtsverteidiger und vielleicht ein Innenverteidiger holen könnten, einen rechten Flügel. Also da sehen wir auf jeden Fall ein bisschen und Mascardo, ich weiß gerade nicht, wer das genau ist. Der Name sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall, ja, einige Vorschläge haben wir da bekommen. Aber ich würde auch sagen, so wie Mandy, der wäre, glaube ich, die optimale Lösung. Ansonsten fällt mir, glaube ich, gerade niemand so ein. Douglas Lewis, den können wir natürlich auch holen, aber da wird Aston Villa, glaube ich, so viel Krankgeld verlangen wollen. Ansonsten, wen kann man denn noch holen? Also, ist halt echt dünn. Also, vielleicht denn noch von Everton, Onana. Ansonsten, also, defensives Mittelfeld oder Achter, je nachdem, wie man das sieht, ist halt echt schwierig. Also, vor allem im Winter wird echt, echt schwierig. Oder du holst halt wirklich, weiß nicht, jemand ausleihen oder sowas.
Also, im Winter, glaube ich, auch wird's sehr schwierig machbar. Wir haben ein paar Namen gehört, die auch in der Gerüchteküche den einen oder anderen Topf anheizen lassen. Unter anderem Zubimendi. Dann haben wir noch Luis von Aston Villa. Ich finde, die zwei wären ein super Ersatz für ihn. Auf zukunftsbasierte Herangehensweise sage ich, Patino kann auf jeden Fall auf der 8 und 6 spielen. Ja, muss er auf jeden Fall noch lernen. Physis wird immer besser. Er hat ein Top-Auge. Er kann auch finishen. Top gegen die Presse. Intelligent beim Lösen von kniffligen Situationen, gerade Line-Breaking oder sonst was. Gute Runs macht er oder sieht, wenn sein Mitspieler eben den richtigen Weg geht. Aber Subi und Luis wären in meinen Augen machbare Sachen, die, glaube ich, auch preislich, ja, schwierig. Also ich glaube, Douglas wird jetzt nach seinem, ja, der hat ja jetzt auch offensiv wirklich zugelegt, also er hat eine Top-Saison und wieder stärker geworden ist auf jeden Fall. Er ist mehr eingebunden im Aufbau, seine langen Bälle sind top, seine Pässe in den 16er Zucker. Wenn er die Lücke erkennt, macht er den Pass. Der ist jetzt 25 geworden, hat 5 Tore, glaube ich, einen Assist oder so. Spielt lieber die Lone Six, aber Emery macht ja gerne dieses 4-4-2 und dann zum Beispiel neben Kamara. Er spielt auch besser diese Saison, weil er 2 Schnelle vorne hat. Das macht sein Passspiel nochmal schmackhafter. Deshalb glaube ich auch mit Nelly, Jesus und Saka geht sowieso nochmal was. Ich glaube, dass er sein Spiel nicht mehr viel, ja, das lässt nicht mehr viel Entwicklung zu, wie zum Beispiel bei dem Zubimendi. Aber durch ein neu anderes System, wie zum Beispiel bei uns, würde er seine Stärken nochmal anders reinlaufen lassen können. Technisch finde ich auch Zubimendi auf einem besseren Level. Douglas ist auf jeden Fall effizient und setzt seinen Körper top ein. Und auch unter Emery ist er sicherer geworden, so ein bisschen ernster. Der war davor, hat man ihm so ein bisschen zu viel Lockerheit vorgeworfen. Das ist auf jeden Fall auch besser geworden. Er spielt bis jetzt eine Top-Saison und wir wissen alle, dass es dann nicht günstig wird. Deswegen schwierig. Aber er wäre halt Prem-proven, was tatsächlich wirklich ein sehr, sehr gutes Ding ist.
Ja, vor allem im Winter jetzt.
Und gerade bei Spielern, die eben am Aufkochen sind. Also die kommen gerade in ihre beste Phase und dann so ein Wechsel zu einem guten Club, der deren Stärken schätzt, wäre auf jeden Fall top. Das Ding ist halt, auf Dauer würde ich gerne Rice als Lone Six sehen, beziehungsweise wir müssen eh immer variieren. Wir müssen je nach Gegner variieren und ich glaube, gerade für ein System, das mal eine Lone Six braucht und Rice nicht da ist, da wäre Douglas auf jeden Fall top. Aber Zubimendi auch, und zwar finde ich sogar noch mal besser. Klar, da muss man sich fragen, okay, schafft er das Gleiche auch in der Premier League? Er hat die letzten Jahre jedes Jahr sich top weiterentwickelt bei Sociedad als Sechser in einem offensiven 4-3-3. Der ist jetzt 24, wird Februar, glaube ich, 25 unter Coach Imanol. Hat er wieder eine Schippe draufgelegt. Pässe sind Zucker, Top-Übersicht, defensiv saustark. Interception und Duelle sind auf jeden Fall auf seiner Seite. Der ist super in der Transition, sehr intelligent, was sein Spiel angeht. Man spricht eigentlich, wenn man von ihm, also sehr so der Spielertyp Busquets. Ich sag nicht Level, ich sag Typ. Mal schauen, wo er dahin noch hinkommt. Aber auf jeden Fall Typ Busquets. Positionsspiel sehr. Der macht sich immer frei, ist immer anspielbar. Überhaupt keine Scheu vor der Presse. Sehr, sehr press-resistant sozusagen. Potenzial ist, finde ich, höher als bei Douglas. Die Entwicklungen sind die letzten Jahre sehr gut gewesen. Dribbelt, wenn er es mal tut, sehr gut am Gegner vorbei. Aber spielt lieber den Pass und Ballbesitz ist auf jeden Fall so sein Ding. Er macht, dass alles sehr simpel aussieht, aber das ist die abartige Kunst. Das ist irgendwie bei den Busquets. Busquets, da denkst du dir auch so, ja, mei, aber der macht so viele das Sachen stimmt. Einfach. Weißt du, ich meine, der lässt sie so leicht aussehen, dass es wahrscheinlich für den Zuschauer so, ja, mei, ist halt nicht flashy oder sowas. Aber jetzt hat er auch am Wochenende getroffen. Wie gesagt, ich finde, diese drei sind für die Zukunft und für die nähere Zukunft wären so ideale Kandidaten in meinen Augen. Jetzt ist halt die Frage, wie available die sind im Winter. Im Winter, meiner Meinung nach, sehr schwer. Ich glaube, Aston Villa wird dann nicht mit sich reden lassen, außer wir blättern da halt eine Summe, die halt wirklich ekelhaft wird. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass wir so Trossard-Types-Deals suchen, wenn dann, die halt schnell einschlagen, genau das halt die Lücken füllen, die wir gerade brauchen und vielleicht auch so ein bisschen Potenzial für die Zukunft haben. Oder wenn man eben Zubimendi sieht, das wird auch nicht günstig. Also,
hat er nicht eine Ausstiegsklausel?
Ich weiß von keiner. Ich weiß aber, dass wir es auch schon mal probiert haben und ich weiß eben nicht, ob er wirklich so krass Bock hat auf England oder zu wechseln, weil er ist eigentlich so, man sagt immer gerne stolze Spanier und ist gerne dort und macht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er auf Premier League Bock hat. Das ist eben so das Ding. Aber auf längere Sicht ist für mich Patino, wenn wir Rice als Lone Six haben, aber dann brauchen wir immer noch ein Backup für ihn, Patino auf der 8 beziehungsweise auch auf der 6. Kann er in meinen Augen, bei den letzten Line hatte das mehrfach bewiesen und jetzt gerade auch, dass er beides spielen kann. Und wirklich gut wäre.
Ja, es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, jetzt jemanden zu holen.
Ja, restliche Verstärkungen, was sagst du? Also jetzt mal außerhalb von Party.
Boah, das Ding ist, ich hätte schon noch gerne einen Stürmer oder einen Flügelspieler, weil irgendwie bin ich mir bei Nelson nicht so ganz hundertprozentig sicher, was Arteta mit dem vorhat. Weil irgendwie gibt er dem nicht so hundertprozentig die Chancen. Und dann, wenn er doch mal die Chance bekommt, dann ist es dann irgendwie so, weiß ich nicht, auch nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen vielleicht ein Winger, aber ein Stürmer. Ich meine, ein Stürmer wäre eigentlich echt gut. Weil dann könnte man, wenn man dann einen Flügelspieler braucht, dann Jesus auf die Außenbahn packen oder halt Trossard, je nachdem. Aber so ein Tony wäre schon echt cool. Aber boah, ich habe keine Ahnung, was Brentford da verlangen wird. Weil wir haben da ein paar Summen gehört, wo man auf jeden Fall sagen würde, nee, safe nicht. Also alles, was über 60 Millionen geht, oder sagen wir schon, doch, alles, was über 60 Millionen geht, ist schon zu viel. Selbst bei 60 würde ich schon sagen, ist schon ein bisschen viel, aber ja, ein Stürmer wäre auf jeden Fall echt gut. Watkins wäre auch, also Watkins habe ich gerade auch gelesen, wäre auch eine gute Alternative zu dem, was wir haben. Ja, und dann vielleicht doch noch ein Verteidiger. Ein Achter, weiß ich nicht. Aber dann doch eher ein Verteidiger, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie es auch mit Tommy dann aussieht, wann der wieder kommt. Weil Sinni ist auch, hat auch mal seine Verletzungsprobleme hier und da. Deswegen vielleicht doch nochmal ein Verteidiger, der irgendwie in Verteidigung und, obwohl wir haben ja auch Kivio.
Ja, eben. Das ja, ist halt das. Ja. Das Ding ist halt so, okay, was haben wir, was brauchen wir? Ich finde, Stürme wäre nice, aber wird ja wohl erstmal auf Hold gelegt, weil die Mittelfeldsituation eben dank Partys Verletzung uns in dem Bereich ein bisschen nach hinten wirft und da müssen wir uns ein bisschen geduldiger stimmen. Ich sag immer noch, wir brauchen einen Banger im 16er, gerade ein fitter Tony. Der Tony von letztem Jahr wäre, haben wir ja schon oft genug geredet und auch uns mit ihm auseinandergesetzt, wäre überragend. Ferguson, kommen immer diese Shouts, ja, nur das Problem ist, der hat jetzt bei Brighton verlängert bis 2029. Und was der kosten wird, wird die Perversion des Transfermarkts in stratosphärischem Ausmaß nach oben schießen lassen. Oh, ich weiß auch nicht. Irgendwo, weiß nicht, guck mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwann stirbt die Gute halt auch. Jedoch hoffe ich einfach immer noch, dass Teams, ja, ich schaue auf dich, Chelsea, irgendwann sagen, okay, Dicke, reicht auch mal. Auch für die Besitzer. Wie kann sich denn das rechnen auf Dauer? Du musst doch das Triple viermal hintereinander holen, dass sich das dann irgendwann mal so profitabel rechnet, oder? Also keine Ahnung, weil das sind ja wirklich, also diese Preisgelder und keine Ahnung, was für Gelder, du kriegst es doch niemals so rein auf die, auf was man da ausgibt. Also ja, jetzt, Ferguson wird niemals unter 150 weggehen. Bei Brighton
wird auch keiner holen.
Kann keiner holen, aber viele brauchen den.
Ja, aber wer gibt so viel Geld für den aus? Ich meine, der hat, klar, Chelsea. Er hat ja auch bis jetzt sein. Ja, aber Chelsea. Ja, Chelsea will alles haben.
Chelsea kann das Geld ausgeben, aber ich hoffe, die machen das, weil irgendwann mal muss FFP zuschnappen, weil das ist nicht normal. Beim besten Willen nicht. Und wenn die dieses Jahr wieder Europa verpassen, dann kann das nicht normal sein. Letztes Jahr verpassen, ja. Weil das ist ja immer so diese Dreijahresrechnung.
Ja, klar.
Und das geht nicht.
Ja, oder die müssen halt wieder Spieler verkaufen. Ne?
Oder die müssen Spieler verkaufen, was man denen lassen muss. Das bekommen die eigentlich ganz gut hin, gerade so Sachen.
Ja, leider Gottes. Ja,
das nervt. Ich weiß auch nicht, warum man da auch das Spiel mitmacht. Aber gut, it is what it is. Jedenfalls, ein fitter Tony würde direkt helfen. Und zwar sofort. Gerade was diese Position anbelangt. Wir haben eigentlich, wenn wir uns mal unser Team anschauen, keinen wirklichen Saliba-Ersatz. Saliba hat keinen wirklichen Ersatz, seitdem das Holding weg ist. Kein echt. Und da ist ein Spieler, der heißt Diomande, der geht jetzt auch so ein bisschen gerüchtetechnisch rum. Der ist 19, der ist top. Der wäre überragend. Der geht weit vor, viel auch im rechten Mittelfeld unterwegs, macht sich gerade auch einen Namen. Wie gesagt, 19, der macht Top-Pässe nach vorne, kann den Ball auch super nach vorne tragen. Sehr moderner Innenverteidiger, sichere Pässe, top im Tackle, spielt auch von hinten auf im System. Schnell, hat sehr viel Power, aber weiß auch, wie er stehen muss, damit er nicht in eine Falle tappt und früh Angriffe unterbindet, aber berechnet das Risiko so, dass er es gut einschätzen kann. Also er macht es, also diese Highline, wenn die hochverteidigen, kann der sehr, sehr gut. Er passt sich sehr gut seinem angreifenden Spieler an. Also ist kein Problem. Sehr intelligent somit. Unfassbares Potenzial. Hat jetzt schon ein ordentliches Skillset und könnte könnte, wenn er unter dem Richtigen lernt, auch zum defensiven Mittelfeld umfunktioniert werden. Auf Dauer könnte. Potenzial ist da. Viel reifer als sein alter Preis gibt. Auf Dauer auf der Bank aber verbraten, würde ich sagen. Da ist zu viel Potenzial da. Aber wie gesagt, er ist auch noch sehr jung und deshalb vielleicht nochmal eine Position erlernen. Und ja gut, wenn er überhaupt kommen würde, aber jetzt mal nur so, was uns vielleicht helfen will. Er ist, was Clearances angeht, das ist vielleicht so ein bisschen seine Schwäche im Kopf, aber das ist auch so eine Sache, die lernt man. Er ist auch groß, er ist, glaube ich, genauso groß wie Saliba oder vielleicht ein Millimeter kleiner oder sowas. Ich glaube, er wäre auf jeden Fall gerade rechter Verteidiger technisch top. Ich finde, wir haben schon eine gute Besetzung. Ich würde gerne die Jugend mehr sehen. Im Mittelfeld muss man auf jeden Fall was tun. Das haben wir aber auch jetzt auch davor ja gut uns angeschaut. Auf Dauer wird Jorginho auch nicht, also wird ja auch nicht ewig spielen können. Ich finde, gegen gewisse Teams merkt man einfach, dass er zu langsam ist. Aber er macht seine Arbeit gerade mit Rice sehr, sehr gut. Die kompensieren gerade das sehr fein. Ich fand Tommy auf rechts auch damit auch gut, weil er auch gerne auch mal mit vor nach vorne gekommen ist. Die Abwehr ist wirklich, glaube ich, fast das Wichtigste, weil wir eben von hinten gut aufbereiten müssen. Und wenn die Null steht, dann fällt schon mal auch die Eins. So oder so. Und dann wird aufgemacht. Und sobald aufgemacht wird, zerfetzen wir die.
Ja, wie gesagt, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, im Winter überhaupt irgendwas zu holen. Das haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Deswegen, es wird schwierig. Es wird echt, echt schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall was holen, weil das mit Partey ist halt schon so ein Genickbruch.
Wenn du jetzt dir zwei Positionen nehmen wollen würdest, welche zwei würdest du ersetzen? Oder wo brauchst du Verstärkung, machen wir es so?
Im Mittelfeld, auf jeden Fall. Also das Ding ist, eigentlich bräuchte es jemanden im Mittelfeld, der sowohl die 8 als auch Sechser spielen kann, beziehungsweise einer, der eigentlich mit Rice harmoniert. Und das wäre halt in dem Fall halt Partey gewesen, weil Partey kann auch Achter spielen, der kann auch Sechser spielen. So, und so einen Spieler oder so einen ähnlichen Spieler bräuchtest du eigentlich. Beziehungsweise je nachdem, was Arteta dann jetzt quasi vorhätte, könntest du halt einen Sechser holen, also einen reinen Sechser und halt Rice nach vorne packen oder halt einen reinen Achter. Weil das mit Havertz ist halt irgendwie ein bisschen kritisch gerade. Wir wissen ja nicht, also ja, Havertz ist halt irgendwie gerade das Mädchen für alles, aber auch nicht so hundertprozentig. Deswegen auf jeden Fall ein Mittelfeldspieler. Nicht, auf jeden Fall kein Zehner, aber ein Achter oder ein Sechser. Das wäre halt echt gut. Und halt, ja, das ist jetzt die Frage, ob man einen Stürmer holt oder lieber einen Flügelspieler. Weil da waren ja auch die Netto-Gerüchte. Ich würde sagen, wenn wir einen vernünftigen Stürmer bekommen, unter 50 Millionen, dann würde ich sagen, ja, ein Stürmer. Aber ich sehe jetzt gerade keinen Stürmer, abgesehen von Tony, den wir bekommen könnten, der nicht so krass viel kosten würde. Also das mit den 100 Millionen, das glaube ich nicht, dass Brentford 100 Millionen haben möchte oder dass sie überhaupt 100 Millionen bekommen würden. Aber ja, ich sehe ja gerade nur Tony, den man irgendwie holen könnte, der auf jeden Fall das Level anheben würde. So.
Ich finde auch, man sollte nicht auf Zwang, das hat mir die letzten Jahre gut gefallen, dass man nicht krampfhaft Leute kauft. Ich fand es immer gut, wenn man intelligent an den Transfermarkt hingeht. Das hat mir auf jeden Fall gefallen die letzten Jahre. Und ich glaube auch, dass wir es dieses Jahr so handhaben werden. Tony für einen anständigen Preis muss man fast direkt zuschlagen. Aber wenn dann eben so ein Typ von Spieler, ich würde nicht extra dann, ja, wieder sowas Trossariges, sowas, so einfach ein Banger im 16er, der Präsenz zeigt, der gut den Ball abschirmen kann, der den gut weiterleiten kann, der kaltschnäuzig vor der Kiste ist, der technisch auch was kann. Also Tony wäre wirklich meiner Meinung nach für uns überragend.
Obwohl es gibt noch ein Stürmer, den vielleicht, da weiß ich aber nicht, wie das da ungefähr aussieht, also vom Preis her, aber Vlahovic wäre zum Beispiel auch einer. Und da Juve ja unbedingt Interesse an Partey hat, weiß ich, können wir da irgendwie so ein Tauschgeschäft, also Tauschgeschäfte funktionieren eh nie wirklich so, wie wir uns eigentlich mal das vorstellen, aber vielleicht könnte man da was machen, wenn wir aber auch jemanden fürs Mittelfeld holen. Also nicht einfach Partey so abgeben, selbst wenn er jetzt nicht spielen sollte, bis, keine Ahnung, Februar oder sowas, würde ich ihn trotzdem nicht einfach so abgeben. Aber wenn wir halt sicher sind, beziehungsweise wenn wir einen Mittelfeldspieler, ich glaube, Mittelfeld ist eh wichtiger als Stürmer. Und wenn wir jetzt jemanden fürs Mittelfeld bekommen und wir dann im Januar noch gucken, dass wir, also wenn wir noch Zeit haben, dann würde ich da vielleicht nochmal was versuchen, vielleicht mit Vlahovic, wenn er auch kommen möchte. da irgendwas mit Partey dann einzufädeln. So.
Ich finde auch, dass im Mittelfeld, da muss was gemacht werden. Wir brauchen auf jeden Fall einen Thomas Partey-Ersatz. Irgendwer, der die Lücke schließen kann, weil, wie du es gesagt hast, sobald die Winterpause vorbei ist, also nach Januar, wird es wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Programm. Wir werden auf jeden Fall wieder härtere Gegner haben. Wir werden Dreifachbelastung haben. Und da werden die Verletzten so oder so reinkommen. Ausfälle, dies, das, vielleicht auch rote Karten, keine Ahnung. Da passiert alles Mögliche. Als ob, wenn wir unser ganzes Team anschauen, was da letzten Jahre immer wieder passiert ist, wir brauchen da tatsächlich jemand. Ich weiß aber, ich verstehe es auch, dass es schwierig ist, jemand zu holen. Gerade wenn man sich auch an die Restriktionen im Financial Fairplay-Bereich anschaut, muss man schon auch aufpassen. Das ist auch korrekt so. Ich wünschte, bei anderen wäre das auch so. Mittelfeld würde ich auch echt präferieren, wenn man da was machen würde, wenn man sich da verstärkt, weil die, die wir haben, sind zwar gut und ist auch gut für die Tiefe, aber ist niemand, der so richtig krass gefestigt schon da ist. Natürlich, Odegaard, Rice, klar, aber eben noch die andere Acht oder auch ein guter Backup auf der 6. Jorginho, wie gesagt, passt, aber dem werden seine Beine auch auf Dauer nicht so weit tragen oder so schnell eher. Weil, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, bisher ist er eigentlich, was Verletzungen angeht, uns verschont geblieben und ist auch gut so. Und er ist sehr verlässlich, er funktioniert auch jetzt mit Rice, aber trotzdem braucht man da noch jemand, meiner Meinung nach.
Mhm.
Jetzt mal schauen. Ja, wir sind aktuell auf Platz 2, mit einem Punkt auf den nervigen Nachbar von auch aus Norden. Die nächsten drei Spiele sind Brentford, Lens und Luton nach der unfassbaren, unnötigen Länderspielpause, die kein Mensch braucht. Und wer sich einredet, dass es doch gut ist, außerhalb von der Heilung unserer Verletzten, ist ein mieser Lügner. Brentford wird kein einfaches Spiel, meiner Meinung nach. Lens zu Hause, ich glaube, wir sind da sehr motiviert und werden fetzen. Und Luton ist jetzt auch jemand, den wir gut schlagen müssten, wenn wir ehrlich sind. Ich hoffe, wir kommen gut aus der Länderspielpause ohne Verletzte und mit Top-Mindset. Dann sehe ich die nächsten drei Spiele einen guten Run von uns hinlegen. Gibt es sonst noch irgendwas?
Tatsächlich gibt es heute nichts mehr.
Wunderbar. Hast du noch abschließende Worte?
Nee, auf jeden Fall haben wir Länderspielpause. Deswegen, ich weiß nicht, was ich euch wünschen soll. Also ihr werdet die wahrscheinlich nicht genießen, von daher.
So.
Genießt die freie Zeit, die ihr habt. Ja. Und ich vermute mal, es wird wieder ein Special kommen.
Yes, sir. Es werden zwei Specials kommen. Eins interessanter als das andere. Nein, die sind auf jeden Fall beide sehr interessant. Und wir freuen euch, da auch zu versorgen während der Länderspielpause. Ihr kennt uns. Wir lassen uns da nicht foppen, Freunde der Südsee.
Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ja, bleibt gesund und wir hören uns dann bald wieder.
Yes, sir. Das gleiche gilt von mir. Ich wünsche euch das allerbeste Leben. Wir hören uns in ein paar Tagen mit einem Special und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dann. Adieu.
Peace out.
Und falls ihr es nicht mitbekommen habt,